Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge sprechen wir über Visa, Mastercard und Wells Fargo und wieso die mehr Ausfälle als Bitcoin hatten. Dann sprechen wir noch über die Bitcoin-Transaktionszahl, ob die wirklich steigt oder ob da etwas anderes dahinter ist. Schauen uns kurz Nachrichten zum Lightning Network an und dann schauen wir uns noch an, was ein Bitcoin Cash-Entwickler über Bitcoin sagt. Springen wir gleich in diese erste News Story. Und zwar geht es hier um drei typische Beispiele, die immer eigentlich als Konkurrenz zu Kryptowährungen genannt werden. Die typischen Banken oder eben Kreditkartenfirmen. Die Hauptbeispiele Visa und Mastercard. Und jetzt noch das dritte Beispiel mit der Bank Wells Fargo. Und zwar wird in diesem Artikel kurz genannt, dass zum Beispiel Visa und Mastercard letztes Jahr ein Problem oder mehrere Probleme im Netzwerk hatten, die es eigentlich den Nutzern nicht erlaubt hat, die Kreditkarten zu brauchen. Mir selber ist genau so das Problem passiert. Ich war gerade in Russland, hatte eine Visa-Karte dabei, wollte mit der Visa-Karte bezahlen, aber die wurde einfach nicht angenommen. Dann hat sich später herausgestellt, dass Visa weltweit ein Problem hat, beziehungsweise gerade in dieser Region ein Problem hatte und die Karte erst in ein oder zwei Tagen wieder brauchbar war. Mastercard genau gleich, bei ihnen war es am 12. Juli. Dort kam es auch zu einem Ausfall, der war zwar kürzer, war aber auch von einigen Leuten zu spüren. Vielleicht habt ihr das letztes Jahr ein bisschen mitbekommen. Bei Wells Fargo gab es insofern eine Kontroverse, da es gefälschte Konti gab und solche Geschichten. Und da sagt man natürlich, ja, aber das kann doch nicht sein. Das ist eine US-Bank, das ist eine Riesenbank. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Mit 86 Milliarden US-Dollar Umsatz im 2018 sollte das gar nicht sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, okay, und im Vergleich zu Bitcoin, also wir sprechen immer über die Transaktionen pro Sekunde, wir sprechen über das Netzwerk etc., aber wie steht es denn genau um Bitcoin? Und da können wir jetzt auch sagen, was im Vergleich zu Visa und Mastercard ganz sicher Fakt ist, ist, dass das Bitcoin-Netzwerk bis heute, bis dato nicht down gewesen ist. Das heißt, wir hatten keine Situation, in welcher das Bitcoin-Netzwerk keine Transaktion handeln konnte. Ja, wir hatten langsame Transaktionen, vielleicht sogar verstopfte Transaktionen, weil viele Leute Transaktionen bzw. Bitcoin am Einkaufen oder Verkaufen waren oder Geld am Herumschicken waren, aber richtig down, also einen richtigen Ausfall gab es da nicht. Und da kommen natürlich die Leute schnell und sagen, ja, okay, aber Bitcoin ist jetzt natürlich bereit für den Mainstream. Dem ist aber noch nicht ganz so und dann kommen wir eben auch zum nächsten Artikel und zwar zu einem sehr interessanten Thema. Die Transaktionszahl steigt und die Gebühren sinken. Und das sollte eigentlich grundsätzlich ein sehr positives Zeichen sein. Schauen wir hier auf diese erste Grafik für die Podcast-Hörer. Sehr ein bisschen eine wirre Grafik, aber ich erkläre die gleich. Wir haben eine durchgehende rote Linie und das sind die Transaktionsgebühren, die hier ganz eindeutig sinken im Vergleich zu Januar 18, zu Januar 19. Und dann haben wir eigentlich auch die Anzahl der Transaktionen, der täglichen Transaktionen, die auch sehr eindeutig steigt. Wir hatten zwar Ende 2017 bzw. Anfang 2018 sehr viele Transaktionen, da waren auch entsprechend die Transaktionsgebühren hoch. Das Ganze ist dann gesunken, also die Transaktionen sowie auch die Gebühren. Dann sind die Transaktionen wieder heraufgegangen, aber die Gebühren sind gesunken. Und da ist natürlich die Frage, was ist da genau passiert? Ist da sogenanntes Batching passiert, also mehrere Transaktionen, die zusammengeführt wurden, oder ist da wirklich eine Bitcoin Adoption, also eine Zunahme von Bitcoin-Nutzern entstanden? Die nächste Grafik zeigt eigentlich die Anzahl der Batched Transactions, also die gestaffelten Transaktionen, die ausgeführt wurden. Auch hier für die Podcast-Hörer, wir sehen eine wieder sehr eher wirre Grafik, aber ich sag mal dunkelblau, das wirklich sehr, sehr wenig ist und am Anfang des Grafik ist, steht für die Batch Transactions und die sind ganz eindeutig eigentlich gesunken bis kaum mehr existent im Vergleich zu den eben ungebündelten Transaktionen. Und ungebündelte Transaktionen sind grundsätzlich eben Einzeltransaktionen. Die gebündelte Transaktion ist zum Beispiel eine Börse, die mehrere Transaktionen gleichzeitig eigentlich in einem Mal tätigen möchte. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, 1000 Leute kaufen jetzt Bitcoin und anstatt dass Coinbase oder Kraken oder Binance auf einmal, also mehrere tausend Transaktionen macht, dass sie eigentlich auf einmal eben die 1000 Bitcoin zum Beispiel kaufen in diesem Fall. Das heißt, die Batch Transactions, also die gestaffelten Transaktionen, sind auch nach unten gegangen. Und dann sehen wir hier auch wieder sehr etwas Spannendes. Und zwar sehen wir in rot dargestellte Transaktionsanzahl das tägliche Transaktionsvolumen in BTC aufgetragen. Letzteres in grau. Das heißt, wir sehen hier, dass das Bitcoin-Transaktionsvolumen und dann auch wieder die Transaktionsanzahl, also in rot haben wir die Transaktionsanzahl, die ist eindeutig gestiegen. Das Volumen ist aber etwa gleich geblieben, vielleicht sogar Tendenz sinken. Von daher kann man sagen, dass das tägliche Transaktionsvolumen kaum gemeinsam mit der Transaktionsanzahl stieg. Die durchschnittliche Transaktionsgröße ist also gesunken. Auch hier eher das Zeichen in die Richtung, dass eben keine gestaffelten großen Transaktionen gemacht wurden, sondern eher kleinere Einzeltransaktionen. Und dann kommt natürlich der Punkt von Segregated Witness. Segregated Witness ist durch einen Fork letzten Jahres eigentlich, beziehungsweise vor letzten Jahres eingeführt worden und dann aber nach und nach erst von den Börsen, von dem Netzwerk adoptiert worden. Das heißt, am Anfang war es noch sehr, sehr einzelne Seiten, die Segregated Witness angeboten haben. Bei Segregated Witness wurde vor allem die Größe der Transaktion eigentlich so optimiert, dass man mehrere Sachen zusammenfasst. Fassen konnte, so eigentlich Platz und Speicher sparen konnte und so eigentlich das Ganze viel effizienter und optimierter gemacht hat. Und auch hier für die Podcast-Hörer, die Anzahl von Segregated Witness Transaktionen bzw. die Transaktionen, die bereits Segregated Witness angewendet haben, auch eindeutig am Steigen, keine Frage. Und dann sagt man natürlich, ja, aber das heißt doch, dass das Peer-to-Peer, also die quasi Person-zu-Person-Transaktion eindeutig gestiegen ist. Und hier sehen wir in der letzten Grafik leider nicht, dass diese These nicht bestätigt. Steht hier, wenn dem so wäre, müsste man ein starkes Ansteigen an aktiven Adressen sehen, was sich leider auf Basis der Datenlage nicht bestätigen lässt. Das heißt, die aktiven Adressen sind etwa gleich geblieben, mal mehr, mal weniger. Und das bedeutet eigentlich, dass wir vor allem in der Adoption von neuen Leuten einfach noch nicht so viele neue Adressen generieren konnten, beziehungsweise neue Leute eigentlich in die Bitcoin-Welt, in die Kryptowelt allgemein eingestiegen sind. Diese Zahlen finde ich sehr, sehr spannend, also von btc-echo.de gemacht, finde ich sehr spannend mit unterschiedlichen Grafiken. Und da könnt ihr eigentlich auch wieder so ein bisschen, wie immer, wenn wir vom Bullenrun sprechen, wenn wir von den Institutionen sprechen, die jetzt in Kryptos investieren werden, solche Zahlen, solche Analysen muss man natürlich machen, um solche Entwicklungen zu sehen. Ihr seht hier auch grundsätzlich, die Adressen Ende 2017 waren extrem hoch, also die Anzahl der neu generierten Adressen war extrem hoch und solange die nicht steigt, dann kann ich euch auch sagen, wird der Preis auch nicht nach oben gehen, weil die Nachfrage einfach nicht da ist. Das heißt, das ist grundsätzlich sicher mal ein interessanter Graph, den man eigentlich regelmäßig beobachten müsste, um sagen zu können, ja, der Markt hat sich gewandelt, es geht wieder nach oben. Das heißt, das ist so eine weitere Anzahl. Ich sage jetzt das vor allem eben für die Chart-Analysten, die ja natürlich immer die Charts anschauen. Hier finde ich, das gehört auch so ein bisschen zur Fundamentalanalyse, eher jetzt die quantitative Fundamentalanalyse, die wir hier ein bisschen anschauen. Das ist halt eher generell im Netzwerk. Das ist natürlich sehr cool, weil das haben wir im normalen Aktienmarkt, haben wir das natürlich nicht. In der Blockchain haben wir alle diese Daten zur Verfügung. Jetzt ist aber natürlich die Frage, aber wie steht es denn um das Lightning Network? Weil das Lightning Network wäre ja dann grundsätzlich genau der Grund, wieso Bitcoin an Interesse gewinnen sollte. Und um was geht es genau, beziehungsweise wo steht das Lightning Network genau? Für die Leute, die das Lightning Network noch nicht kennen, das Lightning Network ist wie eine Art zusätzlicher Layer, also eine zusätzliche Schicht auf der Bitcoin, auf der normalen Bitcoin-Plattform. Und das Ziel ist eigentlich, dass man Netzwerkknoten zu Netzwerkknoten einen Kanal aufmacht und zwischen diesen Knoten direkt kommuniziert wird, ohne dass dabei direkt auf die Blockchain geschrieben wird. Das heißt, ich kann jetzt hier von mir aus einen Kanal aufmachen, sagen wir nach Berlin, und zwischen Zürich und Berlin ist jetzt quasi ein Netzwerkknoten, beziehungsweise zwei Knoten haben einen Kanal gebildet, und zwischen Zürich und Berlin kann ich eigentlich jetzt mehr oder weniger kostenlos und sofort Transaktionen schicken und empfangen. Andere Leute können diesen Kanal natürlich auch empfangen. Das heißt aber, dass erst wenn wir den Kanal öffnen, wird eine Transaktion geschrieben, und wenn wir den Kanal wieder schließen, werden eigentlich alle Transaktionen wie gestaffelt auf die Blockchain geschrieben. So kann man eigentlich im Alltag relativ schnell relativ viele Transaktionen machen, und das ist eigentlich die grundsätzliche Idee vom Lightning Network. Jetzt sind natürlich auch hier die Statistiken extrem spannend, und wenn wir hier auf 1ml.com gehen, das ist so ein bisschen eine Analyseseite zum Lightning Network, dann sehen wir hier die drei wichtigsten Zahlen: die Number of Nodes, also die Anzahl der Netzwerkknoten, es ist 6177, das ist natürlich extrem gestiegen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich ein Video darüber gemacht habe, waren es knapp 2000, und das war, so viel ich mich erinnere, etwa vor knapp sieben Monaten, so etwas. Das heißt, das Netzwerk steigt, die Nutzung steigt entsprechend auch. Wir haben Anzahl Kanäle ist bei 25.000, auch hier starkes Wachstum. Und hier natürlich das ganz Spannende, die Netzwerkkapazität, die momentan bei knapp 2,4 Millionen US-Dollar beziehungsweise 661 Bitcoin ist. Das ist nicht pro Tag, pro Sekunde, pro gar nichts, sondern das ist die allgemeine, komplette Netzwerkkapazität vom Lightning-Netzwerk, so wie es momentan entsteht. Das Lightning-Netzwerk hat auch entsprechende Nachteile. Über die Nachteile werden wir in einem anderen Video mal sprechen. Aber, und jetzt komme ich zum letzten Artikel und zu einem auch sehr spannenden Artikel. Wir haben hier Amaury Sesche. Er ist einer der Bitcoin Cash Core Entwickler. Das heißt, er ist einer, der Bitcoin Cash sehr stark vertritt. Und er kritisiert das Lightning Network. Auf seine Kritik möchte ich noch jetzt nicht konkret eingehen, weil der Artikel noch ein bisschen über die Satoshi Nakamoto Geschichte spricht. Wie ihr vielleicht mitgehört habt, Craig Wright, auch einer der ursprünglichen Bitcoin Cash Fans, der jetzt aber Bitcoin ABC unterstützt. Da war ja der Hardfork zwischen Bitcoin SV und Bitcoin ABC, und Craig Wright ist da auf der ABC-Seite. Und dort gab es ein bisschen eine Kontroverse. Craig Wright behauptet, er sei Satoshi Nakamoto etc. Anyway, ich will da eigentlich gar nicht groß auf diese Story jetzt mal eingehen. Was ich eher sehr spannend finde, ist, Amaury Sesche wird auch bezüglich des Lightning-Netzwerks gefragt, kritisiert das dann, sagt dann aber, gibt ein bisschen Informationen zu Bitcoin Cash ab. Er sagt, Bitcoin Cash ist momentan auf technischer Front sehr, sehr gut, sehr, sehr stabil. Wir haben sehr interessante Projekte, die laufen. Und er nennt zwei Projekte, die ich persönlich spannend finde, und zwar Avalanche, steht für Lawine auf Englisch, und das andere ist Cash Shuffle. Und diese zwei Projekte, er sagt, dadurch, dass wir jetzt auf diese zwei Projekte setzen, setzen sie jetzt eigentlich auch interessanterweise auf die Trends, die wir in der Kryptowelt sehen. Ganz einfach, Avalanche ist eigentlich wie eine Art Lightning-Netzwerk für Bitcoin Cash. Also es ist auch die Idee, dass eine zusätzliche Stufe auf Bitcoin Cash aufgebaut wird. Und Cash Shuffle ist für die Privatsphäre. Und falls ihr das Video vom letzten Freitag gesehen habt, haben wir ja auch gesagt, Litecoin will in Richtung Privatsphäre gehen mit dem Mimblewimble-Algorithmus, will quasi Privatsphäre-Eigenschaften einbauen. Und das genau finde ich so spannend daran. Wie gesagt, wir hören hier, es gibt hier ein Talk, also ein Video von Amory, der ein bisschen Avalanche ein bisschen genauer erklärt. Ich möchte hier, wie gesagt, nicht groß ins Detail eingehen. Was ich aber spannend finde hier, ist, dass die generelle Industrie eigentlich in die gleiche Richtung geht. Wir sehen halt wirklich die Hauptprojekte, die 10 großen, die 20 großen, die sind eigentlich meistens so ein bisschen an einem ähnlichen Problem beschäftigt. Skalierbarkeit, Sicherheit, Privatsphäre, das sind immer wieder Themen, die eigentlich aufkommen. Wie gesagt, hier jetzt Avalanche, separates Video, werde das Ganze verlinken, kannst es dann genauer anschauen. Und dann Cash Shuffle ist eine Art, ich glaube, die Idee ist eben, dass die Coins entsprechend vermischt werden, ist nicht zu verwechseln mit Coin Mixing. Cash Shuffle steht hier, it allows users to combine their transactions with others, creating obfuscation. Das heißt, es ist eigentlich, eure Transaktion wird vermischelt mit anderen Transaktionen, sodass eigentlich nicht wirklich klar ist, von wem welche Transaktion ausgegangen ist. So macht man natürlich das Leben für die Leute, die genau verfolgen wollen, woher eine gewisse Transaktion gekommen ist, entsprechend schwieriger. Und das ist jetzt mal das Cash Shuffle. Auch hier ist eigentlich eine Implementation für Bitcoin Cash, also auch wieder Open Source etc. Aber auch sehr spannend, dass eben Bitcoin Cash auf diesem Fundament eigentlich aufgebaut wird. Avalanche und Cash Shuffle, zwei sehr spannende Projekte zum Bitcoin Cash Thema. Natürlich, egal wo wir jetzt ideologisch stehen, ob wir pro Bitcoin Cash sind oder pro Bitcoin oder pro beides oder gegen beides etc. Fakt ist, dass gewisse Trends sich jetzt herauskristallisieren für 2019 und als Investoren müsst ihr genau diese Trends voraussehen und quasi mit den Trends gehen. Das heißt, wir haben am Anfang ja die Transaktionsbeträge bzw. die Adressen angeschaut. Das wäre jetzt für euch ein Zeichen, ob sich der Markt wendet. Sollten diese Adressen ansteigen, sollte sich der Markt auch wieder ändern und entsprechend werden wir dann auch den Bullenmarkt wieder sehen. Und wenn ihr da seht, beziehungsweise eure Analyse, eure Recherche gemacht habt, dann könnt ihr sagen, ja doch, Bitcoin Cash, die arbeiten wirklich, die machen etwas Cooles, es ist sehr spannend, investiere ich drin und sehe dann dadurch, dass Bitcoin eigentlich den ganzen Trend zurückbringt, dass ihr dann eigentlich das Investment auch zur rechten Zeit gemacht habt, beziehungsweise machen werdet. Das so ein bisschen als, eher quantitative, teils qualitative Fundamentalanalyse, die nicht immer sehr spezifisch auf einen Coin gemacht werden muss, sondern auch grundsätzlich auf die Industrie gemacht werden kann. Mit dem sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben, gerne auch ein Review auf iTunes hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen. Und natürlich würde es mich interessieren, was ihr zu der ganzen Bitcoin Cash bzw. zu der Lightning-Netzwerk-Geschichte denkt. Denkt ihr, das wird unsere Probleme lösen von der Skalierbarkeit, von der Sicherheit? Schreibt es doch in die Kommentare, dann können wir die Diskussion dort weiterführen. Ich freue mich auf eure Kommentare, macht's gut, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, abonniert den Podcast. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.